Die Radio Wissen. Update.
In London hat es, wie es aussieht, zwei Terroranschläge gegeben, direkt vor dem Parlament. Ein Angreifer soll direkt vor dem Parlamentsgebäude einen Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Außerdem ist auf der Westminster Bridge vor dem Parlament ein Auto in mehrere Menschen gerast. Es gibt mindestens einen Toten und mehrere Verletzte. Vertreter eines Krankenhauses sagen, dass die Verletzungen schlimm sind. Mehr zum Thema gibt es gleich im Anschluss an das Update in der Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen. Die möglichen Anschläge in London passierten am Jahrestag der islamistischen Anschläge in Brüssel. An die wurde heute erinnert. Darum geht es im D-Radio Wissen Update.
March 22nd, our lives were turned upside down.
Am 22. März wurden unsere Leben auf den Kopf gestellt. Dieser Mann trauert um seine Frau, mit der er vor einem Jahr vom Flughafen Brüssel aus nach New York fliegen wollte. Er selbst hat die Anschläge überlebt. In Belgien wurde heute an die Opfer der Terroranschläge vor einem Jahr erinnert. Bei denen waren 32 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt worden. Das ist die Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
André Charles Adam. Bruce Baldwin.
In Brüssel sind heute die Namen der Menschen vorgelesen worden, die bei den Anschlägen vor einem Jahr gestorben sind. Um 7.58 Uhr gab es die erste Schweigeminute am Flughafen in Brüssel. Genau um diese Zeit war vor einem Jahr in der Abflughalle der erste Sprengsatz explodiert, kurz darauf ein zweiter. Um 9.11 Uhr gab es dann die zweite Schweigeminute in der U-Bahn-Station Malbeck im Brüsseler Europaviertel. Um diese Zeit ging die dritte Bombe los. Die Brüssel-Reporterin Karin Bentsch war an diesem Tag kurz vorher noch mit der Metro unterwegs.
Ich war an dem Morgen 10 Minuten früher dran als sonst. Als ich in der Straßenbahn stand, da kam die erste Meldung auf mein Handy. Anschlag im Brüsseler Flughafen. Ich konnte das erst überhaupt nicht glauben und habe dann nur gedacht, sie haben es also doch getan. Und dann bin ich runter in die Metro und als ich da auf dem Bahnsteig stand, da kam mir eigentlich so der Gedanke, was ist, wenn die Terroristen das hier in Brüssel genauso machen wie in Paris? Und dann könnte ja noch ein Anschlag passieren. Und wo würden die den vielleicht machen? Klar, in der U-Bahn. Und ich hatte dann noch 3 Minuten bis zur nächsten Metro, habe überlegt, soll ich hier raus oder was soll ich machen? Habe mich dann aber entschieden zu bleiben. Bin bis zur Metrostation Malbeck gefahren, da rausgehetzt. Und dann kam ich so gegen 9 Uhr bei uns im Studio an. Das ist um die Ecke dieser Metrostation. Und kurz darauf stand unser Techniker hier in der Bürotür und sagte, du, das Studio hat gerade gewackelt. Und wenig später kam dann schon die Eilmeldung, neuer Anschlag in der U-Bahn-Station Malbeck.
In der Metrostation erinnert jetzt eine Gedenktafel mit Namen an die Opfer. Dort hat heute zum Gedenktag auch der belgische König gesprochen.
Liebe Familien, niemand wird von sich sagen können, dass er versteht, was sie gerade durchmachen. Sie, die sie einen lieben Menschen verloren haben und in ihrem Körper und Geist die Narben der Attentate tragen. Wir wollen ihre schmerzvolle Geschichte hören.
Auch auf den Straßen in Brüssel wurde an die Terroropfer erinnert. Autos, Busse und Straßenbahnen hupten, Fußgänger applaudierten. Belgien war und ist durch den Anschlag getroffen, aber das Land und seine Behörden haben deshalb auch viel Kritik eingesteckt. Infolge der Anschläge hatten internationale Medien das EU-Land Belgien mit einem gescheiterten Staat verglichen. Eine israelische Zeitung nannte es sogar einen Rückzugsort für IS-Terroristen wie Irak und Syrien. Ein belgischer Terrorismusexperte sagt, dass die belgischen Behörden Fehler gemacht haben.
Viele der Individuen, die beteiligt waren an den Angriffen von Brüssel und zuvor in Paris, waren den Behörden bekannt. Trotzdem waren wir nicht in der Lage, sie von Reisen nach Syrien und Irak abzuhalten und anschließend zu verhindern, dass sie als Rückkehrer hier Gewalttaten verübten.
Aber Belgien hat offenbar aus den Problemen gelernt. Belgiens Regierungschef Charles Michel sagte, dass sich in seinem Land vieles verändert habe.
Ich glaube, wir sind heute in Sicherheitsfragen solider aufgestellt als noch vor einem Jahr. Wir haben unsere Lektion gelernt. Aber ich kann natürlich nicht sagen, dass wir heute bei 0% Risiko wären.
In Belgien wurden Budgets für Sicherheitsbehörden aufgestockt. Es gibt Hilfsprogramme für Männer, die Extremisten auf den Leim gegangen sind. Der Terrorismusexperte will aber noch keine Entwarnung geben.
Die Realität ist, dass in Belgien die Radikalisierung immer noch zunimmt.
Was sonst noch wichtig war?
Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe.
Frank-Walter Steinmeier ist als neuer Bundespräsident vereidigt. Im Bundestag hielt er seine erste Rede im neuen Amt, bei der betonte er, kein neutraler Bundespräsident sein zu wollen.
Nein, ich bin nicht neutral. Überparteilich, ja, wie es das Amt verlangt. Aber ich glaube, neutral darf ich es gar nicht da sein, wo es um das ganz Grundsätzliche geht.
Steinmeier kündigte auch an, für Europa Partei ergreifen zu wollen. Er sprach von einer Faszination des Autoritären, die in Europa eingedrungen sei, und rief zu Mut für die Demokratie auf. Eine klare Kante gab es auch gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.
Respektieren Sie Rechtsstaat, Freiheit von Medien und Journalisten und geben Sie Deniz Yücel frei.
Bei der gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat wurde auch Steinmeiers Vorgänger im Amt, Joachim Gauck, gewürdigt. Am Nachmittag gab es für Steinmeier noch militärische Ehren am Schloss Bellevue in Berlin.
Wir werden erlittenes Unrecht dadurch nicht wieder gut machen können, aber wir wollen ein Zeichen dafür setzen, dass der Rechtsstaat auch in der Lage ist, seine Fehler zu korrigieren.
Die Bundesregierung hat ein Gesetz von Justizminister Heiko Maas auf den Weg gebracht, um Homosexuelle zu entschädigen. Es geht um die Menschen, die in der Vergangenheit nach dem umstrittenen Paragraphen 175 verurteilt wurden. Der galt bis 1994 und stellte Sexualität von Schwulen unter Strafe. In 45 Jahren gab es wegen des Paragraphen mehr als 60.000 Verfahren. Dieser Betroffene freut sich auf das neue Gesetz.
Es würde mir wahnsinnig viel bedeuten. Eine Erleichterung, Erlösung, Genugtuung. Obwohl ich ja nicht darunter leide heute mehr, aber trotzdem, das spürt man doch irgendwie innerlich. Mensch, du bist dann ganz sauber wieder.
Das Gesetz sieht vor, dass die Urteile gegen Homosexuelle aufgehoben werden. Außerdem sollen die Betroffenen mit Geld entschädigt werden. Die Deutsche Bahn hat einen neuen Chef, Richard Lutz. Er gilt vielen als eine Art Superbahnchef, denn neben seiner neuen Aufgabe als Vorstandsvorsitzender behält er auch den Posten als Finanzvorstand im Unternehmen. Lutz hat sein ganzes Berufsleben bei der Bahn verbracht. Er ist der Nachfolger von Rüdiger Grube. Der war vor knapp 2 Monaten als Bahnchef zurückgetreten, im Streit um einen neuen Vertrag für ihn. Seitdem war Lutz schon kommissarisch auf dem Chefposten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Frank-Walter Steinmeier hat nach seiner Vereidigung als neuer Bundespräsident seine Antrittsrede gehalten. Und die kommt im Netz unterschiedlich an. Viel diskutiert wird über den Türkei-Teil seiner Antrittsrede. Für McFree auf tagesschau.de hat Steinmeier einen verkorksten Start hingelegt. Und dann ruft er die Türkei nur auf, den einen deutschen Journalisten freizulassen. Und was ist mit den tausenden unabhängigen Richtern, Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Journalisten, Oppositionellen, Kurden? Und Abgeordneter fragt sich: Wenn Steinmeiers Blick auf die Türkei tatsächlich von Sorge geprägt ist, warum hat er die deutsch-türkischen Staatsbürger nicht aufgerufen, beim Referendum mit Nein und damit für die Demokratie zu stimmen? Corrie Fehe war bei Zeit Online dagegen angetan von Steinmeiers Rede. 5 Jahre hat sein Vorgänger viel geredet, aber lange nicht so viel gesagt, wie das eben Steinmeier getan hat. Nun habe ich ein klein wenig Hoffnung, dass das Amt wieder mit Inhalt gefüllt wird. Es gibt genug liegengebliebene Themen, die Klartext erfordern. Und Surio findet: einfach beeindruckend. Vor allem die Forderung an Erdogan, Deniz Yücel freizulassen und Demokratie und Menschenrechte zu achten. Für Germund Heuet war Steinmeiers Forderung dagegen fehl am Platze. Er schreibt: Es ist die Angelegenheit des Rechtsstaates, einen Angeklagten nach Gesetzeslage in U-Haft zu nehmen. Die Einmischung in inneren Angelegenheiten anderer Staaten hat sich nicht bewährt. Die diplomatischen Kanäle sollten genügen.
Was noch wichtig wird:
Mit dem Eintritt in die Kabine, wenn man sein Trikot nochmal zum letzten Mal sieht, die Schuhe, wie die da liegen, dann raus zum Aufwärmen. Dann wird es, glaube ich, allen schon bewusst.
Fußballer Lukas Podolski läuft heute zum letzten Mal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auf. Er hat sein letztes Länderspiel mit dem DFB-Team gegen England. Bundestrainer Joachim Löw lässt Podolski zum Abschied die Mannschaft als Kapitän anführen. Bei der nächsten Fußball-WM will Weltmeister Podolski dann als Fan dabei sein. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt nimmt eine Supersonne in Betrieb. Das künstliche Licht soll helfen, Treibstoffe zu entwickeln. Der Sonnensimulator im Labor soll dafür an seinem hellsten Punkt so stark sein wie 10.000 Sonnen. Das DLR nutzt dafür Lampen, die normalerweise in Kinoprojektoren genutzt werden.
Und sonst in der Welt?
Die russische Teilnehmerin des Eurovision Song Contest kann Mitte Mai nicht beim ESC in der Ukraine auftreten. Der ukrainische Geheimdienst hat ihr die Einreise für 3 Jahre verboten. Die Sängerin war 2015 auf der Halbinsel Krim aufgetreten, die seit 2014 von Russland kontrolliert wird. Sie soll über Russland auf die Krim gereist sein, was nach ukrainischem Gesetz verboten ist und mit mehrjährigen Einreiseverboten bestraft wird. Russland hat das Einreiseverbot als ungeheuerlich kritisiert. Es ist unklar, ob jetzt ein anderer Kandidat geschickt wird oder ob Russland den ESC boykottiert. Eine gigantische Mauer aus Beton. Für Baufirmen ist so ein Auftrag natürlich sehr verlockend. Aber was, wenn es um die geplante Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko geht? Die mexikanische Regierung hat jetzt einheimische Firmen dazu aufgerufen, sich nicht am Bau der Mauer zu beteiligen. Der mexikanische Wirtschaftsminister sagt, es werde kein Gesetz dagegen geben, aber er warnte die Firmen, dass Kunden in Mexiko ihnen eine Beteiligung am Mauerbau übel nehmen könnten. Die Firmen sollten loyal zur nationalen Identität Mexikos stehen. Tatsächlich gibt es mehrere mexikanische Firmen, die wohl nicht abgeneigt sind, die Mauer mitzubauen. Cemex, eins der führenden Unternehmen der Branche, und der Rivale Grupo Cemento de Chihuahua. Beide Firmen haben auch größere Niederlassungen in den USA. US-Präsident Donald Trump kann sich über viele Gags auf seine Kosten nicht so amüsieren. Das bekommt auch eine 17-Jährige aus San Francisco zu spüren, die eine Website ins Leben gerufen hat, auf der man Bilder von Trump mit einer Katzenpfote digital zerkratzen kann. Sie hat mehreren US-Medien erzählt, dass sie deswegen Post von Trumps Anwälten bekommen hat. Nachdem sie den Namen der Website geändert hat, von TrumpScratch.com auf KittenFeed.com und einen Verkaufslink zu einem Anti-Trump-T-Shirt gelöscht hat, sei momentan Ruhe. Die 17-Jährige hat eine klare Meinung zu den ganzen Vorfällen. Sie sagte dem Hollywood Reporter, dass sich ein US-Präsident doch besser um andere Sachen kümmern sollte, als blödsinnige Websites wie ihre zu verfolgen.
Wissensnachrichten.
Wenn ihr mal an eure vergangenen Beziehungen denkt, fällt euch was auf. Irgendwas, das alle gemeinsam hatten. Das wollten auch Psychologen aus den USA genauer wissen. In mehreren Studien haben sie untersucht, ob wir tatsächlich ein Beuteschema haben oder wie es zustande kommt. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, was sagen die Forscher denn? Beuteschema, gibt es das oder gibt es das nicht?
Ja, gibt's, sagen die Forscher zumindest. Aber das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf so spezifische Sachen wie muss groß sein, blonde Haare haben, Cabrio fahren oder sowas. Das haben die Psychologen auch gar nicht untersucht. Aber in der ersten Studie ging es tatsächlich ums Aussehen. Da haben die Forscher knapp 100 Studenten befragt. Die sollten je mindestens 2 Ex-Partner nennen, von denen es auch brauchbare Fotos gab, also zum Beispiel vom Facebook-Profil. Und diese Fotos wurden dann von Assistenten bewertet, die diese Leute auf dem Bild vorher nicht kannten. Und zwar nach 3 Kriterien. Einmal, wie attraktiv die Person ist, wie feminin bzw. maskulin und dann auch noch, wie selbstbewusst oder dominant er oder sie wirkt. Und dabei kam eben raus, die meisten Leute neigen tatsächlich dazu, sich Partner auszusuchen, die sich in diesen Eigenschaften ähneln. Das gilt übrigens für feste Beziehungen und auch für lose Affären.
Okay, aber das Aussehen war doch jetzt nicht alles, wonach man den Partner aussucht, oder?
Na, wollen wir doch hoffen. Ja, also dazu haben die Psychologen auch noch weitere Studien gemacht. Und zwar wollten sie eben wissen, ob sich die Partner einer Person in Eigenschaften ähneln wie IQ, Religiosität, ob sie jetzt eher depressiv oder sonnige Gemüter sind und solche Sachen. Und da gab es auch wieder ein paar Gemeinsamkeiten, vor allem was den IQ anging. Also das heißt, die Partner einer Person waren etwa gleich intelligent. Außerdem stimmte der soziale Hintergrund der Person oft überein. Also wo sie leben, wie viel sie verdienen und so weiter.
Also das heißt, wenn ich jetzt Student bin, dann suche ich mir am ehesten auch einen Studenten.
Genau. Und aus ihren Studien schließen die Forscher, dass sich deine Partner tendenziell ähneln. Aber das hat eben nur teilweise was damit zu tun, dass du dir immer ähnliche Leute aussuchst. Zum Teil ist es wohl immer noch so, wie man es immer so hört. Also die meisten Paare lernen sich bei der Arbeit kennen oder im Ruderverein. Also will sagen, man muss sich eben erstmal treffen, um eine Beziehung anzufangen. Und oft trifft man da eben auf Leute, die viel gemeinsam haben.
Jetzt mal ein total abgehobenes Thema, Kometen. Auf Bildern von ihnen beobachten Astronomen immer wieder, dass die Himmelskörper Strahlen aus Staub hinter sich herziehen.
Ja, aber woher der Staub genau kommt, das können sie meistens nicht sagen. Jetzt hat ein internationales Forscherteam der ESA Aufnahmen der Rosetta-Sonde ausgewertet. Die hatte zwischen August 2014 und September 2016 den Kometen Schuri umkreist und dabei hat sie auch Staubstrahlen fotografiert. Und jetzt sind diese Bilder eben ausgewertet und zeigen, dass der Staub durch einen Erdrutsch auf dem Himmelskörper aufgewirbelt wurde. Die Wissenschaftler sagen, man kann darauf erkennen, wie ein Fels auf einer Länge von 70 Metern abbricht. Also Experten vermuten schon länger, dass solche Erdrutsche für Staubstrahlen verantwortlich sein könnten, aber diese Bilder von Schuri liefern jetzt den ersten Beleg für diese Theorie.
Zum Schluss noch etwas, was nicht so hoch fliegt wie Kometen. Wenn Vögel sich vor Feinden schützen wollen und nach Futter suchen, dann tun sie sich nicht nur mit ihren Artgenossen zusammen, sondern auch andere Arten sind da interessant.
Ja, chinesische Ornithologen haben jetzt beobachtet, wie unterschiedliche Vogelarten in gemischten Schwärmen voneinander profitieren können. Dafür haben sie Nippon-Ibisse untersucht. Die sind stark vom Aussterben bedroht und mischen sich eben manchmal unter Schwärme von Seidenreihern.
Was haben die denn davon?
Ja, genau, das wollten die Forscher eben auch wissen. Und herauskam, es geht vor allem um Sicherheit. Also wenn sich Raubtiere diesem gemischten Schwarm nähern, dann warnen die Reiher davor schneller als die Ibisse. Das könnte daran liegen, dass die Reiher einfach besser sehen können. Bei der Futtersuche verlassen sich Reiher nämlich eher auf ihre Augen. Ibisse dagegen finden Muscheln und kleine Wassertiere durch ein Tastorgan, das mit ihrem Schnabel verbunden ist.
Wissensnachrichten waren das von Jenny Rieger.
Wetter.
Es ist meistens trocken am Abend und auch in der Nacht. Nur im Süden Deutschlands kann in einigen Gebieten noch was Regen runterkommen. Mit 5 bis 0 Grad wird es frisch. Morgen ist es ziemlich bewölkt. Örtlich ist auch weiter Regen möglich. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 8 und 17 Grad. Und so wechselhaft geht es auch erstmal weiter.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.